Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, immer noch mit einem Feuilleton. Und ehrlich gesagt gibt es in dieser Woche gar nicht so richtig viel zu erzählen, weil eigentlich ist auch gar nicht so furchtbar viel passiert, wenn ich ganz ehrlich bin, außer dass der Brexit immer noch nicht beschlossen ist und die sich immer noch nicht einig sind, wie das Ganze denn nun vonstatten gehen soll, beziehungsweise die EU ist sich zwar mit den Briten einig, aber die Briten sind sich untereinander irgendwie nicht einig. Gut, das ist in den letzten Jahren schon so gewesen, insofern ist das auch nichts Neues. Das Einzige, worauf ich mich freue, ist, dass, wenn ich nächstes Mal aufnehme, wir wieder Normalzeit haben. Also nicht mehr diese vermaledeite Sommerzeit, die ich ja genauso wie denselbigen brauche wie ein Loch im Kopf, sondern die Zeit, die wir hatten, bis ich 12 war, nicht? Also wir hatten ja früher nichts, nicht mal Sommerzeit und das war auch gut so in dem Fall. Wirklich, es war ja nicht alles gut früher, aber das war wirklich mal besser. Wirklich, diese ewige Zeitumstellung, die macht einen ja völlig rammdösig. Das ist ja fürchterlich, wenn man schon wieder schimpfen muss. Na gut, wie dem auch immer sei. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Normalzeit. Tatsächlich freue ich mich darauf, weil man ist dann ja auch zu einer anderen Zeit und man schläft dann ja auch zu einer anderen Zeit, nämlich zu der Zeit, wo man es normalerweise eben macht. Es gibt ja schon einen Grund, warum das Ding Normalzeit heißt, nicht? Diesmal also nicht ganz so viel Pre-Show, dafür aber hoffentlich eine interessante Episode 316. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn mit Thorsten Martinsen. Hallo. Ihr hört immer noch mich statt uns. So ist das. Ich habe ja schon gesagt, es dauert alles ein bisschen länger. Irgendwann wird Frau Eichler wieder da sein. Das ist leider noch nicht der Fall. Wir müssen ein bisschen Geduld haben. Ihr müsst also noch ein bisschen mit mir Vorlieb nehmen. Ich möchte natürlich auch in dieser Sendung nicht versäumen, mich bei allen Menschen zu bedanken, die uns unterstützt haben, die uns unterstützen werden und die uns schon unterstützen. Das ist großartig, wichtig und toll. Wie ihr das machen könnt, könnt ihr auf feuilletone.de sehen. Dort gibt es die Möglichkeit zu schauen, wie man uns unterstützen kann, wenn man denn will. Und wenn man das nicht möchte, dann ist das natürlich auch kein Problem. Dann kann man uns zum Beispiel immer noch Sterne geben in der Apple Podcast App oder man kann schlicht und ergreifend anderen Menschen von uns erzählen. Das ist auch toll, da freuen wir uns natürlich auch sehr. So, nun aber, in medias res, wie man so schön sagt, und das bedeutet in unserem Fall natürlich gelesen. Und gelesen habe ich mal wieder was von Clue Writing und in diesem Fall habe ich gelesen, der Himmel ist ein Spinnennetz. Ihr merkt, ich bin gerade dabei, mir das St und Sp wieder abzugewöhnen, weil beim Hören der Sendung ist mir das selber auf den Keks gegangen. Deswegen, also ich vielleicht zur Erklärung für alle Menschen, die das nicht wissen, ich habe das als Kind gemacht und habe mir das dann als erwachsener Mensch abgewöhnt und bin aber wieder in dieses, über das Stolpern, über den Spitzenstein reingeraten sozusagen. Das ist mal ganz nett, aber dauerhaft geht mir das selber auf den Keks und deswegen bin ich jetzt gerade dabei, mir das wieder abzugewöhnen. Nur für die, die sich wundern. Also, Clue Writing. Der Himmel ist ein Spinnennetz. Über Clue Writing erzähle ich jetzt nichts mehr, weil über die habe ich jetzt die letzten 2, 3, 4 Sendungen schon so viel erzählt, nur so viel. Es handelt sich um zwei tolle Frauen, die ein großartiges Blog haben. Dieser Blog heißt Clue Writing und das funktioniert so, dass man auf diesem Blog sowohl die Genres, Krimis, Abenteuergeschichten, Komödien, Charakterstudien, Romantik, Science-Fiction, Horror und sonstige Sachen findet. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Es gibt auch einen Podcast, den man sich anhören kann und man kann Clue Writing auf Twitter zum Beispiel folgen, @CluWriting. Dort kann man dann den beiden wunderbaren Menschen folgen, was ihr bitte auch alle tun möget, so ihr denn auf Twitter seid, weil es sich auf jeden Fall lohnt. Worum geht es nun bei Der Himmel ist ein Spinnennetz? Nun, es geht um Martin. Das ist nämlich der Einzige, der übrig geblieben ist, nach einer nicht näher beschriebenen Katastrophe. Er ist also der letzte noch lebende Mensch. Er hat sich in ein Trafohäuschen gerettet, was ihn offensichtlich vor dem Tode bewahrte. Nun ist er also nicht mehr von anderen Menschen umgeben, sondern von sogenannten Fleischpuzzles. Die Autorin dieses Textes ist Sarah, das ist eine der beiden tollen Frauen. Das Setting soll in diesem Fall ein Güterbahnhof sein. Und die Clues, also die Wörter, die drin vorkommen müssen, sind Vogelnest, Vorzugspaket, Hick, Spinnennetz und Trichte. Wir sehen also jetzt unseren Protagonisten, nämlich eben diesen Martin, wie er völlig verwirrt und verstört auf die Welt guckt und feststellt, dass er nur noch ein einziger Mensch ist. Im Laufe dieser Geschichte hat er zwischendurch das Gefühl, noch einen anderen Menschen vielleicht treffen zu können, weil er so das Gefühl hat, er würde irgendwas hören und es könnte sich um einen Menschen handeln. Letztlich ist er aber wohl der letzte Mensch, der auf dieser Welt übrig geblieben ist. Was bedeutet das jetzt? Wenn man jetzt Camus folgt, dann bedeutet das, dass das eine wirkliche Revolution wäre. Und zwar in dem Fall von Menschen hervorgerufen natürlich, allerdings ohne einen theoretischen Überbau vorher zu haben, sondern schlicht und ergreifend aufgrund einer entweder von Menschen hervorgerufenen Katastrophe oder einer Naturkatastrophe oder was auch immer es war. Der Beschreibung nach gehe ich mal von so ein bisschen was Ähnlichem wie Atomkrieg aus, man weiß es nicht. Es handelt sich auf jeden Fall um einen Zustand, den man erreicht, wenn jetzt mal wir in dem Terminus von Camus bleiben, der ebenfalls erreicht wird, wenn eine Revolution erfolgreich ist oder wäre. Denn da er jetzt alleine auf der Welt ist, gibt es natürlich jetzt absolute Gerechtigkeit, absolute Freiheit und eigentlich alles, was man in irgendeiner Form absolut sehen kann, sozusagen, im Hinblick auf den Menschen. Denn er muss ja jetzt auf keinen anderen Menschen mehr Rücksicht nehmen und es gibt keinen anderen Menschen mehr, also gibt es auch natürlich logischerweise absolute Gerechtigkeit. Das finde ich ganz spannend in diesem Zusammenhang und das ist natürlich das Erste, was mir sofort eingefallen ist im Zusammenhang mit dieser Geschichte. Das spielt natürlich innerhalb dieser Geschichte an sich erstmal keine Rolle, aber ich fand die philosophische Idee, die mir dann sofort kam, weil ich gelesen habe, einzig noch lebender Mensch und ich habe das dann natürlich sofort auf Der Mensch in der Revolte von Camus bezogen und da fiel mir natürlich sofort ein, ach guck mal, hier hat eine Revolution mal funktioniert, auch wenn sie vielleicht vorher keinen theoretischen Überbau hatte, sondern aufgrund einer Naturkatastrophe oder einer von Menschen hervorgerufenen Katastrophe passiert ist. Das fand ich ganz spannend. Ja, und die Fleischpuzzle sind natürlich wahrscheinlich, davon gehe ich jedenfalls aus, ja, der Rest von den anderen Menschen, die halt nicht mehr leben. Insofern ist das natürlich eine sehr dystopische Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die 80er Jahre erinnert. Die Älteren erinnern sich natürlich, aber es gab in den 80er Jahren auch ganz viele Filme über den Atomkrieg. Was wohl passieren würde, wenn ein Atomkrieg ausbrechen würde? Die Überlebenden, wie lange die wohl überleben würden, wie die überleben würden. Also da gab es auch ganz viele Dystopien, weil ich ja schon mal erzählt habe, dass die Zeit der 80er Jahre so ein bisschen mit der heutigen Zeit vergleichbar war und ist, weil man auch damals eben davon ausging, dass das bald zu Ende ist, alles so. Das war so damals unsere Grundstimmung. Ich fand es damals sogar noch ein bisschen intensiver. Ich war natürlich aber auch jünger, ne? Das heißt, ich war natürlich damals viel näher an diesem Gefühl dran, weil das ein Gefühl zwar nicht nur von jungen Menschen, aber natürlich auch ganz doll von jungen Menschen war, weil damals eben diese ganze Musik auch dazu spielte und ganz viele Menschen auf einmal anfingen, in Schwarz rumzulaufen und so weiter und so fort. War eigentlich im Prinzip eine sehr existenzialistische Zeit oder man könnte fast sagen eine absurdistische Zeit. So Bands wie The Cure haben sich ja dann auch ganz extrem auf Albert Camus berufen. Tun sie ja bis heute. Also Robert Smith hat den Camus gelesen. Davon kann man mal nicht nur ausgehen, das weiß man auch anhand von einigen Liedern, die ja sich direkt auf Albert Camus beziehen. Nun, diese Geschichte ist mal wieder eine Geschichte, die so kurz ist, dass man sie a. schon wieder ganz schnell weglesen kann und b. sich damit beschäftigen kann, zum Beispiel, was passiert, wenn man selber vielleicht alleine wäre. Wenn man übrig bleiben würde, was natürlich um Himmels Willen nie passieren möge, aber was würde man dann machen? Wie würde man dann leben? Was würde dann passieren? Wie würde man sich damit arrangieren? Könnte man sich damit arrangieren? Das ist eine ganz spannende Vorstellung, finde ich. Solche Sachen mag ich ja sehr gerne. Außerdem ist das sehr, sehr toll beschrieben. Man darf ja auch nie vergessen, diese Geschichten dürfen nicht zu lang werden. Diese Geschichten haben immer einen bestimmten Rahmen, der eingehalten werden muss. Die Clues sind vorgegeben und weiß der Geier, was nicht noch immer alles. Es ist wirklich in der kurzen Zeit, werden so viele Dinge verhandelt und so viele Dinge passieren, dass ich schon wieder total hingerissen bin. Ja, also zum, ich weiß nicht wievielten Mal, gehet hin und leset die Texte von Sarah und Rahel von Clue Writing. cluewriting.de. Da geht hin und leset die Geschichten von Cluewriting. Unter anderem ist da zu finden, Der Himmel ist ein Spinnennetz, geschrieben von Sarah. Das ist einer der beiden tollen Frauen, die hinter diesem Projekt stehen. Man kann übrigens auch auf YouTube gehen, da gibt es auch Cluewriting, und dort den Kanal abonnieren, habe ich auch gemacht, empfehle ich jedem und jeder anderen auch. Auch das ist möglich. Und wie gesagt, folgt den Menschen bei Twitter @cluewriting. Und damit kommen wir zu Gehört. Und Gehört wird diesmal sehr, sehr interessant wieder, weil es gibt wieder so etwas, was sich durchzieht, mehr oder weniger, zumindest behandelt ist das Thema Trauer und das Thema Verlust auf ganz eigene Weise. Und wir beginnen mit der Band Wilco und dem Album Ode to Joy. Wilco ist eine Band aus Chicago, Illinois. Die Band wurde 1994 von den verbliebenen Mitgliedern der Alternative Country Band Uncle Tupelo gegründet. Die Besetzung von Wilco änderte sich während der ersten Zeit des Bestehens recht häufig. Nur Sänger Jeff Tweedy und der Bassist John Stirrett sind geblieben, von der ursprünglichen Formation übrig geblieben. Seit Anfang 2004 besteht das Line-up unverändert aus Tweedy, Stirrett, dem Gitarristen Nils Klein, dem Multi-Instrumentalisten Pat Sansony, dem Keyboarder Michael Jürgensen und dem Schlagzeuger Glenn Cocci. Wilco hat 11 Studioalben und ein Live-Doppelalbum veröffentlicht. Wilcos Musik wurde von einer Vielzahl von Künstlern und Stilen inspiriert, unter anderem The Beatles oder die Band Television. Und sie haben mittlerweile ebenfalls natürlich auch eine Reihe von KünstlerInnen beeinflusst. Die Band setzte zunächst den Alternative Country von Uncle Tupelo fort, hat aber seitdem immer wieder neue, zum Teil auch experimentelle Dinge in ihre Musik eingeflochten. Wilcos Musikstil hat sich also im Laufe der Zeit von einem, ja, Country-Sound oder Country-Rock-Sound zu einem vielseitigen Indie-Rock-Sammelsurium entwickelt, das viele Genres abdeckt. Yankee Hotel Foxtrot ist mit über 670.000 verkauften Exemplaren das erfolgreichste Album dieser Band. Wilco gewann Grammy Awards für A Ghost Is Born. 2015 veröffentlichte Wilco das 9. Studioalbum, das hieß Star Wars, das haben wir in Episode 126 besprochen. Und 2016 dann das 10. namens Schmilko, was wir in Episode 178 besprachen. Nun, Ode to Joy ist das 11. Studioalbum der Band Wilco, das am 4. Oktober 2019 veröffentlicht wurde und um das es eben in dieser Episode gehen soll. Die Band nahm das Album Anfang 2019 in ihren Chicagoer Studios auf. Im Juli kündigten sie das Album an, veröffentlichten die erste Single Love is Everywhere, Beware, und gaben die dazugehörigen Tourdaten bekannt. Und so möchte ich das auch gerne haben. Ja, also, hallo, hier sind wir. Wir veröffentlichen ein neues Album und zwar in dem und dem Monat. Hier ist die neue Single. Viel Spaß damit. Und nicht wie Bands wie Tool oder The Cure oder ich weiß nicht wer noch alles. Wir bringen demnächst ein neues Album raus und dann zieht sich das 20 Jahre, dass man schon wieder schimpfen muss. Ja, also so wie Wilco. Nehmt euch ein Beispiel an Wilco oder The National, nicht? Oder Elbow. So macht man das. So, zu Elbow kommen wir noch. Im September 2019 wurde Everyone Hides, die zweite Single des Albums, veröffentlicht. Nun, was ist nun auf diesem Album passiert? Wie hört sich das an? Was ist nun mit diesem Album? Ich bin ja, wie die Menschen wissen, die diese Sendung schon ein bisschen länger verfolgen, großer Wilco-Fan. Nun, man könnte sagen, alle sind wütend, nur Wilco nicht. Ode to Joy ist ein sehr leises Album, was mit wenig Uptempo daherkommt. Leise und langsam kommt es daher, könnte man sagen. Sehr folkig, mit sehr verspielten Gitarren- und Pianoklängen, die man so ganz oder noch ein bisschen leiser im Hintergrund hören kann. Und eben gar nicht wütend, sondern eher tröstend, aufmunternd, Mut zusprechend. Ja, und auch ein bisschen der Welt entrückt, könnte man sagen. Wenn man sich die Musik so anhört, könnte man fragen, wie viel Bitterkeit dem Ganzen innewohnt. Also sprich, warum singen sie jetzt so von den eher schönen Dingen des Lebens? Was ist da passiert? Wie kommt das Ganze? Denn Jeff Tweedy hat ja auch den ein oder anderen Schicksalsschlag hinter sich. Insofern ist das schon sehr, sehr bemerkenswert. Nicht? Ich glaube, es ist gar keine Bitterkeit in diesem Album. Vielleicht eher sowas wie, ja, komplette Resignation? Nach dem Motto, ist eh wurscht? Hört eh keiner zu? Menschen ändern sich eh nicht? Dann können wir auch fröhliche Lieder singen. Wenn das so wäre oder ist, ich weiß es nicht, dann gefällt mir das wirklich nicht durchgehend, muss ich ehrlich sagen. Das erinnert einen dann schon so ein bisschen an Biedermeierei vielleicht auch. So nach dem Motto, mir doch alles egal, soll die Welt doch machen, was sie will. Kann es ja eh nicht ändern. Andererseits kann es natürlich auch heißen, ich kann nicht mehr, ich möchte das nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus, also beschäftige ich mich mit den Dingen, die mich in irgendeiner Form in der Welt halten. Das kann natürlich auch sein. Es ist vielleicht ein Album, auf das viele gewartet haben. Im Sinne von Trost, im Sinne von vielleicht auch ein bisschen Eskapismus. Ich muss sagen, ich habe auf dieses Album von Wilco jetzt nicht ganz so doll gewartet, auch wenn ich es natürlich nicht schlecht finde. Wilco hat noch nie ein schlechtes Album veröffentlicht. Auch dieses ist kein schlechtes Album, so viel sei vorweggenommen. Ich habe aber eher auf ein Album gewartet wie Giants of All Sizes vielleicht von Elbow, dazu kommen wir noch in dieser Sendung. Das heißt nicht, dass ich damit recht habe, dass man schimpfen muss und dass man in dieser Zeit vielleicht auch eine Haltung gegenüber der Welt haben muss. Das heißt nur, dass ich im Moment schlicht nicht in der Stimmung für positive Innerlichkeit und Weltabgeschiedenheit bin. Weil ich glaube, dass es nicht der Zeitpunkt dafür ist. Aber ich bin nicht Jeff Tweedy, ich bin nicht Wilco. Wer bin ich, dass ich Ihnen das abspreche? Nicht? Also, Sie haben mich, wenn man so will, ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Kann man so sagen. Und dann ist das natürlich auch ein Album, wenn man jetzt so im Herbst unterwegs ist, das ist eher ein Album für den Frühling, finde ich. Vielleicht nicht von der Musik her. Die Musik ist schon so ein bisschen gedämpft, schon so ein bisschen von Melancholie durchdrungen. Deswegen auch diese Ahnung, die ich vielleicht hatte, mit dieser Bitterkeit, die da so ein bisschen mitschwingt. Aber es sind halt Texte, bei denen man dann sagt, okay, das ist schön für dich. Ich freue mich jetzt mal für dich mit, aber das ist im Moment nicht das, was mich umtreibt. Vielleicht umschreibt es das ganz gut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, musikalisch fand ich Wilco bei Star Wars spannender. Sie sind wieder ein bisschen zu dem zurückgegangen, wo sie eigentlich ein bisschen herkommen, vielleicht auch. Auch das ist immer noch Meckern hier auf ganz hohem Niveau. Es ist nämlich trotz alledem natürlich ein tolles Album, aber ich gebe zu, für ein Rent reicht das bei mir nicht, für ein schnelles Läuft hingegen sehr wohl. Das heißt, dieses Album von Wilco, also Ode to Joy, bekommt von mir auf unserer Skala von steht, läuft und rennt ein Läuft, und zwar ein schnelles Läuft, wenn man so will. Aber für ein Rennt reicht es tatsächlich in diesem Fall mal nicht. Wir kommen zu einem Album, was ich eigentlich gar nicht besprechen wollte. Wir kommen zu einem Album, bei dem ich dachte, was ist das denn? Wir kommen zu Nick Cave and the Bad Seeds und wir kommen zu dem Album Ghosteen. Nick Cave and the Bad Seeds sind eine australische Band, die 1983 bereits in Melbourne von dem Sänger Nick Cave und dem Multi-Instrumentalisten Mick Harvey und dem Gitarristen Blixie Bargeld gegründet wurde. Ja, die Band bestand im Laufe der Zeit aus wechselnden MusikerInnen. Derzeit besteht die Band aus Nick Cave, dem Geiger und Multi-Instrumentalisten Warren Ellis, dem Bassisten Martin P. Casey, dem Gitarristen George Fiesticcia, dem Keyboarder und Perkussionisten Toby Damnett und den Schlagzeugern Thomas Wilder und Jim Sklavenis. Aufgrund ihrer düsteren musikalischen Mischung aus Blues, Chanson, New Wave und Indie-Rock gelten Nick Cave and the Bad Seeds als einer der originellsten und populärsten Erscheinungen des Post-Punks und des Indie-Rocks aus den 80er Jahren bis in die heutige Zeit. Ghosteen ist das 17. Studioalbum der Band. Es wurde am 4. Oktober 2019 veröffentlicht. Es ist ein Doppelalbum und der finale Teil einer Albumtrilogie, die anfing mit Push the Sky Away aus dem Jahre 2013 und die mit Skeleton Tree aus dem Jahre 2016 fortgeführt wurde. Letzteres besprachen wir in Episode 184. Im Juli 2015 starb der 15-jährige Sohn von Nick Cave während der Aufnahmen für das 16. Studioalbum der Bad Seeds, also während Skeleton Tree. Die lyrischen Texte von Skeleton Tree und die teils düsteren, verstörenden Klänge führten zu den falschen Vorstellungen, dass es sich bei dem Album um die Verarbeitung vom Tod des Sohnes von Nick Cave handelt. Der Großteil der Songs auf diesem Album wurden bereits vor dem Tod des Sohnes geschrieben, wobei Cave allerdings ein paar Texte während der letzten Sessions des Albums ein wenig veränderte. Das nun ist auf diesem Album komplett anders. Hier nun geht es tatsächlich um das Ableben des Sohnes. Das gesamte Album handelt genau davon. Im ersten Teil des Albums gibt es 8 Songs, die die Kinder der Songs des zweiten Teils darstellen sollen. Im zweiten Teil des Albums gibt es 2 Songs, die vom gesprochenen Track Fireflies unterbrochen werden. Dieser Teil soll die Eltern der vorangegangenen Songs darstellen. Es handelt sich bei diesem Album natürlich auch ein wenig um eine Therapie von Nick Cave selber und es ist gar nicht so einfach, dieses Album einzuordnen und zu bewerten. Ich finde aber, da er es veröffentlicht hat, kann man es trotzdem machen. Obwohl ich erst anderer Meinung war. Nun, was passiert nun auf diesem Album? Musikalisch ist dieses Album eigentlich die konsequente Fortsetzung der Alben Push the Sky Away und Skeleton Tree. Ich habe dieses Album auch zum ersten Mal, wie so viele andere wahrscheinlich auch, im Livestream auf YouTube gehört, also am Abend vor der eigentlichen Veröffentlichung. Und ich war zunächst extrem gelangweilt, weil ich dachte, was soll mir dieses Brian Eno Gedächtnis-Soundgedöns nun sagen? Bitte, was soll das jetzt? Und natürlich habe ich das Album seitdem noch mehrmals gehört und ich stehe dem Ganzen mittlerweile ein bisschen, wenn nicht sogar sehr viel positiver gegenüber. Die Musik kommt auf diesem Album fast zum Stillstand. Es ist schwer, da reinzukommen, war jedenfalls für mich schwer. Das Album ist ein Album der Verzweiflung, der Trauer und des Verlustes. Wie bewertet man nun ein Album, was eigentlich zum großen Teil zumindest so eine Art Therapie für Nick Cave ist? Wie geht das? Kritik ist, für mich jedenfalls musikalisch, trägt das ohne den Background, den man dann hat, also ohne das Wissen um die Verzweiflung, ob des Ablebens des Sohnes, definitiv nicht. Lyrisch trägt das alles wie immer bei Nick Cave natürlich schon, ob nun mit oder ohne Musik. Oder auch, egal zu was für einer Musik. Manchmal untermauert diese Musik die Gefühle, die Nick Cave sich hier beschreibt, sehr gut. Manchmal geht sie einem einfach nur noch auf den Geist. Vor allem im weiteren Verlauf des Albums. Die Musik ist eben tatsächlich sehr repetitiv. Das kann schon mal Ausdauer verlangen, muss man schon ehrlich sagen. Und auch bei mir verlangt das Ausdauer. Denn da ist außer Piano, Synthes und seiner Stimme und eben der Violine von Warren Ellis nicht viel zu hören. Also, was ich damit sagen will, ich vermisse die Bad Seeds auf diesem Album sehr doll. Auf der anderen Seite ist es vielleicht ein so sehr persönliches Album, dass er das genau aus diesem Grund genau so gemacht hat. Also, so wenig wie möglich von den anderen, die es ja auch gar nicht betrifft, sondern eben einfach nur ein Nick Cave plus Warren Ellis Album. Wenn man so will. Nur hätte man dann nicht einfach ein Nick Cave plus Warren Ellis Album machen sollen, wie man das ja bei den Filmmusiken auch schon gemacht hat. Also die beiden haben ja auch schon Soundtracks veröffentlicht, die sich relativ ähnlich anhören, wenn man ehrlich ist. Nun, es ist ein sehr persönliches Album, ich habe das ja schon gesagt, das eigentlich nur mit Vulnicura von Björk zu vergleichen ist. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, geht uns das alles überhaupt was an? Spricht man darüber nicht besser mit der oder dem Therapeuten oder der besten Freundin, dem besten Freund, mit dem privaten Umfeld? Nicht, dass es dieses Album nicht in irgendeiner Form hätte geben dürfen, natürlich hätte es das. Aber auch in dieser Vehemenz, in dieser Intimität, die ich spüre, das ist so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Und wenn man dann das alles als Album veröffentlicht, wie ordne ich das dann ein, ohne unfair gegenüber ihm auf der einen Seite und unseren HörerInnen auf der anderen Seite zu werden? Die HörerInnen erwarten von mir, das Album einzuordnen, musikalisch einzuordnen, lyrisch einzuordnen, dem Ganzen eine Wertung zu geben. Ich muss aber auch sagen, auf der anderen Seite, wie soll ich das bewerten, wo der doch so persönlich ist und wo der so verzweifelt ist? Kann ich das? Darf ich das? Der letzte Satz auf diesem Album ist: I'm just waiting now for peace to come. Er wartet auf seinen Seelenfrieden und er bekommt ihn einfach nicht. Das bewegt einen dann natürlich auch sehr. Das ist doch klar. Vielleicht ist Jeff Tweedy auch schon genau über diese Phase weg. Vielleicht ist das nächste Album von Nick Cave and the Bad Seeds ein sehr fröhliches Album. Das kann natürlich sein. Aber wir müssen uns ja jetzt erstmal mit diesem Album beschäftigen, beziehungsweise ich muss mich mit diesem Album auseinandersetzen. Und da habe ich mir nun überlegt, wie ich diese Wertung jetzt mal aufdrösel und dann so irgendwie zu einer Gesamtwertung komme. Lyrisch rennt das Album. Klar, Nick Cave, müssen wir nicht drüber reden. Stimme, würde ich sagen, er singt ja nicht, er spricht ja auch viel. läuft. Trotzdem, ich mag die Stimme. Schnelles läuft. Dringlichkeit rennt. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Natürlich, es bestand Dringlichkeit, dieses Album zu veröffentlichen. Musikalisch, muss ich leider sagen, steht das Album. Wenn es auf diesem Album ein bisschen mehr Abwechslung gegeben hätte, beziehungsweise ein bisschen mehr Band gegeben hätte, also ein bisschen mehr Bad Seeds, dann hätte dieses Album mit Sicherheit ein Rent bekommen. Und ich bin mir auch sicher, dass es dann ein bisschen näher an mich rangegangen wäre. Vielleicht nimmt er auch ein bisschen die Emotionen aus dem Ganzen raus sogar. Auf der einen Seite ist er wahnsinnig intim und man fragt sich, ist das überhaupt alles in Ordnung so? Und auf der anderen Seite denkt man, das bleibt halt alles so ein bisschen an den Boxen kleben, weil die Musik auch an den Boxen kleben bleibt, wenn man so will. Ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Aber dadurch, dass die Musik so dahin wabert die ganze Zeit und im Grunde genommen ja nur seine Lyrik untermalt, ist das natürlich schon sehr New-Age-ig. Also ich fasse nochmal zusammen, lyrisch rennt das Album, musikalisch steht das Album, stimmlich läuft das Album und die Dringlichkeit rennt und das ergibt dann für mich am Ende ein schnelles Läuft. Also ähnlich wie bei Wilco. Es ist ein wirklich gutes Album, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Ich sage aber gleich, das ist ein Album, da muss man in der Stimmung dafür sein. Und ich glaube auch nicht, dass man dieses Album länger hört. Ich glaube nicht, dass es nachhallt. Schlicht und ergreifend, weil ich glaube, dass nach diesem Herbst dieses Album ganz schnell eins von vielen Alben sein wird. Obwohl, das muss an dieser Stelle auch nochmal gesagt werden, ich einer der wenigen bin, die diesem Album ein Läuft gibt, beziehungsweise wenn ich jetzt das Ganze auf den Soundcheck übertrage von Radio 1, wäre es dann ein Geht in Ordnung. Die meisten, ob das der NME ist, der Rolling Stone, die Times oder wer auch immer, Guardian, die haben alle, wie sie da sind, die volle Punktzahl gegeben. Das gibt mir natürlich auch zu denken. Das gab mir von Anfang an zu denken. Aber ich muss das Album aus meiner Sicht bewerten und aus meiner Perspektiv bewerten und aus meiner Perspektiv und aus meiner Sicht läuft dieses Album. Von Nick Cave oder von einem trauernden Nick Cave kommen wir zu einem ebenfalls unter anderem auch trauernden Guy Garvey von Elbow und wir kommen also zu Elbow und zu dem Album Giants of All Sizes. Elbow ist eine Indie-Band, die 1997 in Manchester gegründet wurde, wie ja so viele Bands in Manchester gegründet wurden, unter anderem Joy Division oder auch The Smiths und so viele mehr. Diese Band, die besteht aus Guy Garvey, Greg Potter, Mark Potter und Pete Turner. Nun, sie spielen bereits seit dem Jahr 1990 zusammen und nennen sich aber seit 1997 Elbow. Die Band hat 8 Studioalben veröffentlicht. Little Fictions aus dem Jahre 2017 besprachen wir in Episode 196. All ihre Studioalben erreichten die Top 15 der britischen Albumcharts. 2008 gewann Elbow den Mercury Music Prize für das Album The Seldom Seen Kid. Und 2009 gar dem Brit Award. Giants of All Sizes ist das 8. Studioalbum der Band. Es erschien am 11. Oktober 2019. Das Album hat einen düsteren Ton als frühere Elbow-Alben. Die Texte von Sänger Guy Garvey nehmen auf diesem Album unter anderem Bezug auf den Brexit und den Tod seines Vaters und zweier enger Freunde. Garvey gab an, dass diese Todesfälle die Band stark beeinflussten und so dieses Album an einen dunkleren Ort führten. Garvey gab aber auch an, dass das Album trotz des gedämpften Tons versucht, Trost in persönlichen Beziehungen zu finden. My Trouble oder On the Ronda Road sind eine Hommage an seine Frau und seinen Sohn. On the Ronda Road zum Beispiel beschreibt eine Busreise, die Garvey mit seinem kleinen Sohn in Südlondon unternahm. In dem Song Waitlist stellt Garvey Ähnlichkeiten und Zusammenhänge zwischen sich selbst, seinem neugeborenen Sohn und seinem sterbenden Vater her und sagt: Die Geburt des Kindes hat mir wirklich durch den Tod meines Vaters geholfen, weil er den Tod meines Vaters zu einem Teil der Dinge gemacht hat und nicht nur zu einem Ende. Und es macht mein eigenes Leben zu einem Teil der Dinge und nicht zum Sinn der Dinge. Es wurde von Kritikern vielfach gelobt und stieg als Nummer 1 in die UK-Albumcharts ein. Damit wurde es das 3. Studioalbum der Band in Folge, was den 1. Platz in den Charts einnimmt. Na, wenn das nichts ist. Also, eines kann man schon mal sagen über dieses Album. Guy Garvey ist wütend, verzweifelt und traurig, aber er ist auch tröstend und vor allem nicht resignativ. Also diese bittere Resignation, die spüre ich hier eben nicht. Obwohl dieses Wilco-Album ja an sich sehr positiv daherkommen will, habe ich das Gefühl, es ist eher resignativ. Hier habe ich dieses Gefühl überhaupt gar nicht. Hier stimmt nämlich die Balance zwischen sich auflehnen gegenüber der Welt und aber auch die Welt mögen. Man kann auch sagen, zwischen Revolte und Zufriedenheit. Auch dieses Album hat eine Dringlichkeit, die man zwar von Elbow auch kennt, aber nicht in diesem Ausmaß vielleicht. Auch dieses Album verhandelt persönliche Erfahrungen, aber eben auf einer anderen Ebene. Es ist bei allem Persönlichen auf diesem Album nicht so intim vorgetragen wie Ghosteen und auch nicht so, meiner Meinung nach, verbittert wie Wilco. Das heißt, es ist immer noch ein Indie-Album, bei dem es mir leichter fällt, es zu bewerten, trotz oder gerade wegen dieser Art der großen Dringlichkeit. Der Sound nun von Elbow ist auf diesem Album nicht ganz so rund und weich und kuschelig wie auf den Alben zuvor, da geht es ein bisschen edgier zur Sache, also für Elbow-Verhältnisse. Es gibt sogar bisweilen einen Hauch Prog. Melodien gibt es natürlich trotzdem, wie immer bei Elbow, und die sind natürlich großartig. Sie sind aber nicht ganz so vordergründig wie auf den Alben davor. Man muss sie vielleicht ein bisschen länger suchen, aber sie sind natürlich da. Denn es ist immer noch Elbow, keine Frage. Lyrisch ist das alles natürlich auf allerhöchstem Niveau. Guy Garvey konnte schon immer texten. Er gleitet nie in Kitsch ab. Wenn Guy Garvey was kann, dann ist es texten. Okay, und singen natürlich. Das kann er natürlich auch. Und Elbow sind halt auch eines nicht. Sie kommen im Leben nicht männlich breitbeinig daher. Ganz im Gegenteil. Sie kommen auch nicht zu sehr dem Stadionrock nahe. Obwohl man das im Stadion durchaus hören kann. Sie wissen aber immer, wann sie die Luft rauslassen müssen, um nicht überzulaufen, wenn man so will. Sie sind also quasi wie so ein Holzlöffel, was man auf den Topf legt, wenn man Nudeln macht. Also der liegt immer auf dem Sound drauf. Also sie passen immer auf, dass es nicht zu groß, zu dick, zu hier oder zu da wird. Und sie sind vor allem keine Stereotypen Blokes, wenn man so will. Komplex ist es, dieses Album. Man muss nur zuhören. Ist ein bisschen ähnlich wie bei Klon, was ich in der letzten Sendung besprach. Hier passieren im Hintergrund Dinge, mal im Hintergrund, mal im Vordergrund, mal in den Streicharrangements, die unendlich komplex sind. Das macht schon ziemlich viel Spaß, muss man schon sagen. Also das ist auch was für Nerds, da ist für alle was dabei. Und dennoch ist es natürlich für jeden und für jede hörbar. Ich muss allerdings gestehen, ich brauchte ein bisschen länger, um in dieses Album reinzukommen. Alle anderen Elbow-Alben vorher haben es mir da ein bisschen leichter gemacht. Das macht aber überhaupt nichts, im Gegenteil. Weil gerade diese Alben, die tragen ja meistens länger. Nun, Elbow haben noch nie wirklich ein schlechtes Album gemacht. Das ist natürlich auch in diesem Fall nicht der Fall. Im Gegenteil, ihr hört schon, ich bin durchaus angetan. Auf diesem Album sind unter anderem zu hören The Halley Orchestra und ein gewisser Herr Alex Reeves, den ich noch nicht kenne, der aber wohl, wenn ich das richtig überblicke, der neue Drummer ist. Er hat auf jeden Fall bei fast allen Stücken auf diesem Album die Drums gespielt. Also ich gehe mal davon aus, dass es noch ein, zwei Alben dauert und dann wird er vielleicht als neuer Schlagzeuger der Band vorgestellt oder wie auch immer. Auf diesem Album ist er auf jeden Fall dabei. Auf dem letzten Album hat man sich ja ein bisschen mit Loops beholfen, weil ja der ursprüngliche Schlagzeuger der Band ausgestiegen ist. Nun, hier hat man also wieder einen Drummer und der heißt eben Alex Reeves. Das soll also an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Und es ist wie immer, sie schaffen es mal wieder, dass ich mich in ihre Alben verliebe. Und das ist auch diesmal wieder passiert, auch wenn es länger gedauert hat. Es hat zwar länger gedauert, aber natürlich habe ich mich in dieses Album komplett verliebt. Das hat bis jetzt mit jedem Album funktioniert, so auch wieder mit diesem. Und es ist ein eindeutiger Anwärter auf die Shortlist der Alben des Jahres bei mir. Überhaupt keine Frage. Diese Balance zwischen Wut auf der einen Seite und Trost auf der anderen Seite, das Verhandeln von Themen wie Brexit, das Verhandeln von Themen wie soziale Ungerechtigkeit, von Ungerechtigkeiten überhaupt in der Welt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite von, hey, aber eigentlich gibt es auch schöne Sachen im Leben, das gefällt mir wahnsinnig gut. Das gefällt mir einfach wahnsinnig gut und deswegen bekommt dieses Album natürlich ein Elbow-Rent. Ich glaube, es gibt kein Album von Elbow, was nicht mit einem Rent geendet ist bei mir. Und das ist halt auch in diesem Fall so. In diesem Fall ist es sogar ein extrem schnelles Rent. Zweimal läuft und einmal rennt gab es in dieser Sendung von mir für die in dieser Sendung besprochenen Bands. Wie das in der nächsten Sendung sein wird, weiß ich nicht. Die Chancen stehen gut, dass es sehr interessant wird, denn wir werden hören Swans. Und das neue Album Leaving Meaning. das neue Album von einer der Bands der Stunde, nämlich Ginger, und das Album Macro. Und Sun-O, oder wie ich sie liebevoll nenne, die Bekloppten, haben in diesem Jahr auch noch ein Album herausgebracht, nämlich Pyroclasts. Gelesen haben werde ich das nächste Mal Hauke Friedrichs und das Buch Funkenstrahlen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch für eure Geduld. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.